SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Das Dokumentarfestival Karlsruhe, kurz DOKKA, fand an 5 Tagen, Ende Mai, Anfang Juni, zum 6. Mal statt. Es waren Dokumentarfilme, Radiofeature und dokumentarische Installationen zu sehen, zu hören, zu erleben. Und im Rahmen des Festivals gab es auch den Kurzdoku-Wettbewerb für Hördokumentationen von maximal 5 Minuten Länge, Geschichten, Gedanken, Beobachtungen, radiophon erzählt. Eine 4-köpfige Jury wählte aus den Einreichungen die besten aus. Und in SWR 2 Tandem hören Sie heute die 3 Siegerstücke. Und wir sprechen mit Carmen Beckenbach, Kunsthistorikerin und in der DOKKA-Auswahlkommission sowie eben Jurorin beim Kurzdoku-Wettbewerb. Willkommen, Frau Beckenbach.
Guten Abend, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Man erlebt, stelle ich mir vor, auf so einem Festival immer wieder mal Momente, in denen man beeindruckt oder bewegt oder überwältigt ist. Nehmen Sie uns kurz mit, was war so ein Moment für Sie beim DOKKA 2019?
Bei der Preisverleihung, die Laudatio bzw. die Jurybegründung zu Jürgen Pettigers Arbeit mit einem warmen Kein Pardon, Preisträger der Hördokumentation, und sie fand enorm berührende Worte, warum dieser Preis so wichtig ist, gerade jetzt und gerade heute. Und zwar bei diesem Werk geht es um die Verfolgung Homosexueller während der NS-Zeit. Und der Autor schafft es, einen Jetzt-Bezug herzustellen über die aktuelle Situation Homosexueller. Und sie zitierte aus einem Programm der AfD. Und Sie merken, ich bin immer noch sehr berührt. Und was sie ansprach, war, dass Freiheit so ein ganz wichtiger Moment sein und jene zu respektieren, die vielleicht nicht dem entsprechen, wie es die Gesellschaft gerne hätte oder eine bestimmte Gesellschaft gerne hätte. Ja, das war eine unheimlich wichtige Aussage zu einem unheimlichen wichtigen Zeitpunkt. Man muss dazu sagen, dass DOKKA stattfand, als auch der CSD, der Christopher Street Day in Karlsruhe stattfand. Und dass es da auch im Vorfeld Übergriffe gegenüber homosexueller Menschen gab. Und da merkt man, wie aktuell dieses Thema ist.
SWR 2 Tandem heute mit Carmen Beckenbach, Jurorin beim 4. Kurzdoku-Wettbewerb, der im Rahmen des Dokumentarfestivals DOKKA in Karlsruhe stattgefunden hat. Sie gehören aber auch zur Auswahlkommission des gesamten Festivals, Frau Beckenbach, und schauen sich viele der langen Filme an und hören die Hörstücke. Was schätzen Sie denn an der kleinen Form?
Dass sie es so auf den Punkt bringen muss. Also ich empfinde es gar nicht als so einfach, bestimmte Themen auf den Punkt zu bringen innerhalb von 5 Minuten. Und die Wertigkeit eines Themas zu vermitteln innerhalb dieser begrenzten Zeit.
Wenn Sie sich dann so ein eingereichtes Stück anhören, welche Perspektive nehmen Sie da ein? Oder haben Sie bestimmte Kategorien oder Merkmale im Kopf, die Sie dann so abklopfen bei einer Arbeit?
Ich höre sie 3-mal an. Das ist mir wichtig in 3 verschiedenen Medien, sage ich mal. Also zum einen höre ich sie mir im Raum als solches an, im Wohnraum, dann höre ich sie mir im Auto an und dann höre ich sie mir nochmal über Kopfhörer an. Und bei dem jetzigen Thema, worauf es ankommt, hatte ich bestimmte Erwartungen und wurde absolut überrascht aufgrund der Breite dessen, was da an verschiedenen Themen da war. Und wenn ich dann zur Punktevergabe komme, achte ich darauf, dass ich so jetzt nicht unbedingt, wie soll man sagen, thematisch, also dass es thematisch für mich ausgewogen ist, das ist mir wichtig.
Wie meinen Sie thematisch ausgewogen?
Also, das kann ein Thema sein wie Liebe und dann würde ich ungern nochmal ein Thema zum Thema Liebe. Also dann wäge ich ab, welche der Arbeiten mir besser gefällt. Das wäre sozusagen eine thematische Sache. Eine formale Sache wäre, es gibt ja collageartige Arbeiten, erzählerische Arbeiten. Und bei den Arbeiten, die ich mir da anhöre, achte ich drauf, dass ich so aus jedem Genre auch was vertreten habe. Dass ich sozusagen sagen kann, die mir gefallen, die könnte ich so 1:1 auch im Radio präsentieren und die hätten in der Tendenz eine Vielfalt und eine Breite dessen, was dieses Mini-Format von 5 Minuten bieten kann.
Ich finde ja interessant, dass Sie sagen, Sie hören sich auch im Auto an. Wieso ist das wichtig?
Weil unser Auto die beste Tonanlage hat. Also es ist wirklich so. Ich höre auch total konzentriert beim Autofahren Radio. Also es ist mit die konzentriertste Fassung, die ich beim Hören einnehmen kann. Und natürlich dann noch der Kopfhörer.
Sie haben das Thema schon angesprochen, worauf es ankommt. Das konnten dann alle frei interpretieren. Aber woran dachte denn die Jury bei dieser Themensetzung?
Also wir wollten ein Thema vorgeben, was tatsächlich wichtige Teile des Lebens ansprechen kann, aber auch die kleinen wichtigen Elemente des Lebens anspricht. Also politische Themen, historische Themen, aber auch Themen, die sehr privater Natur sind. Und das ist ja nicht immer bei jedem Thema gegeben. Also es ist ja nicht einfach, ein Thema zu stellen, bei dem man dann Rückmeldungen bekommt, die eine solche Bandbreite abzeichnen können oder präsentieren können.
Jetzt hören wir aber mal eins. Auf den dritten Platz kam beim Kurzdoku-Wettbewerb ein Stück von Christian Wittmoser. Was würden Sie sagen, bevor wir es hören, ist das Besondere da drin?
Großes Kino.
Bisschen genauer?
Also ich finde, es funktioniert wie ein Film. Also es ist so, als ob man ein Filmerlebnis hat, ein akustisches Filmerlebnis.
Wie macht das ein Hörautor, damit es ein Filmerlebnis wird? Oder wie hat das in diesem Fall hingekriegt?
Das hängt auch mit seiner Biografie davon ab. Also er ist in beiden Genres aktiv, sowohl im Hörbereich als auch im visuellen Bereich. Und ich finde, das hört man der Arbeit an, dass es ein kleiner Film geworden ist. Also es gibt einen Moment, wo diese Arbeit, da gibt es so eine Stille. Und ich finde, das war für mich was enorm Filmisches. Diese kurze Sequenz, das ist vielleicht eine Sekunde, man hört nichts und dann findet auch eine Entwicklung innerhalb der Geschichte statt. Oder ein Bruch innerhalb der Geschichte, besser formuliert.
Aber hier sind die ganzen 5 Minuten. Wurst und Liebe von Christian Wittmoser.
Ich bin mit 15 von 3 Jungs aus einem total schwachsinnigen Grund zusammengeschlagen worden und war dann mehrere Wochen im Krankenhaus, fast innerer Blutung. Ganz schwere Gehirnerschütterung, sah richtig deformiert aus im Gesicht auch und die haben mich ja bewusstlos geprügelt. Und da habe ich mir geschworen, mich packt keiner mehr an. Das ist bis heute so geblieben. Und das war letztendlich der Grund, wo ich dann gesagt habe, ich lerne Fleischer. Schweine habe ich um die 30 Stück, Rindviecher auch um die 30. Ja, dann ist man schon beschäftigt. Viel Zeit draußen, was auch gut ist, was Spaß macht. Ich sage immer mit einem Lächeln im Gesicht, bis die merken, dass sie im Schlachthaus sind, sind sie schon tot. Mir macht's Spaß, klar. Manche sagen, boah, wie du stundenlang Rindfleisch zerlegen kannst. Ich habe heute Morgen auch wieder ein Viertel von einem Stück Großvieh zerlegt für mich. Heute Abend muss ich auch noch mal was zerlegen. Ja, das ist mein Leben, das habe ich gelernt. Mit dem Messer in der Hand fühle ich mich wohl. Eigentlich mein ganzes Leben, jeder Samstag ist eigentlich ein Schlachttag für mich. Aber meine Frau hat mich so gut, wie sie ging, auch unterstützt. Natürlich, also was heißt gut, wie sie ging, die hat mich sehr gut unterstützt. Es spielte sich so ein, dass sie mir auch selbst beim Schlachten geholfen hat. Seit 4, 5 Jahren haben wir eine Elektrozange, wo ich mit Tod machen muss. Da ist das Töten schon mal ein bisschen von der Sache her einfacher geworden. Und da war sie immer bei mir und dann haben wir zusammen zerlegt. Und die hat zum Schluss auch letztes Jahr noch, sag ich mal, bis in Juli hat sie noch mit mir gewürzt. Die konnte die rote Wurst, Bratwurst genauso würzen, Leberblutwurst, Schwademagen genauso würzen wie ich. Und da konnte ich mich 100%ig drauf verlassen und das hat die, ja, so fehlt. Die Nächte. Gerade am Anfang ist die Hölle. Die erste Woche war ich jede Nacht an der Stelle, wo sie sich getroffen haben. Ich kam nicht über 2 Stunden Schlaf über Wochen. Selbst mit Schlaftabletten nicht. Wir haben immer zusammen Stammtisch gemacht. Zusammengesessen, getrunken, mehr wie genug, Weihnachtsfeiern zusammen gemacht, Silvester zusammen gefeiert. Er war mein Freund, er war mein Kumpel, er war der Kumpel sogar. Und ich habe dann immer mehr die Blicke gesehen und mit beiden versucht zu reden. Und ich habe mich sehr, sehr lange gefragt, was ich verbrochen habe, dass ich sowas erleben muss. Ich hätte mehr für die Frau das Leben genommen. Ich hab's fast. An dem Abend, wo ich rausgekommen habe, ich war noch unterwegs, war bei ihm. Er hatte das Glück, dass sein Engel auf dem Schoß saß. Manchmal denke ich, es ist besser. Manchmal denke ich, schade. Ich glaube, ich hätte ihn umgelegt. Ich hätte ihm so die Fresse poliert. Und er hat seinen Engel nicht vom Schoß gegeben. Man spürt in dem Moment was. So Hass. Der höchsten Stufe in der Gewaltbereitschaft. Ich weiß nicht, ob es die Hormone sind, ob die Sicherung durchgebrannt war. Mir war alles egal. Ich nehme jetzt das Vierfache an Blutdrucktabletten, Beta-Blocker noch dazu, dass ich runterkomme. Wir haben teilweise so die Hände gezittert, ich konnte keine Rechnung schreiben. Das ging wochenlang nicht. Ich habe ihn jetzt auf so einem Fest getroffen. Da stand er am Bierpilz, hat mich gesehen. Er hat alle Farben gewechselt. Aber da hatte ich meinen Enkelsohn auf dem Arm. Als ich wieder an Bierpilz kam, war er weg. Ja, ich denke sehr viel nach. Und sehr oft. Es ist wirklich wert, alles zu zerstören. Ich weiß es nicht.
Sie hören SWR 2 Tandem. Wir spielen heute die drei Siegerstücke vom Kurzdoku-Wettbewerb im Rahmen des diesjährigen Dokumentarfestivals DOKA in Karlsruhe. Und unser Studiogast ist Carmen Beckenbach, die zur vierköpfigen Jury gehört. Wie groß ist denn, Frau Beckenbach, die Bandbreite der eingereichten Kurzdokus, sowohl was die Qualität als auch was die Machart anbetrifft?
Was ich sehr an den Einreichungen schätze, ist der Umstand, dass Menschen, Autorinnen und Autoren mitmachen, die aus dem Radiobereich kommen, aber eben auch Laien und Laiinnen mitmachen dürfen. Und das heißt, dementsprechend ist dann auch die Produktionssituation eine unterschiedliche. Eine Arbeit, die es nicht unter die ersten drei geschafft hat, die wir dann auch leider nicht hören, aber man kann sie auch nachhören im Internet. Eine Arbeit wurde zum Beispiel von einem Straßenbahnfahrer gemacht. Also ein absoluter Laie, der aus einer Freude heraus Audioarbeiten macht. Und bei der Arbeit fand ich jetzt es formal schwierig, allem zu folgen. Aber ich fand es total spannend, dass er durch diese Hördokumentation Einblick in seinen Arbeitsalltag gibt. Dementsprechend breit sind dann auch die anderen Einreichungen gewesen. Also das konnte sein von mehreren Stücken auf Spanisch zum Beispiel bis hin zu größeren Produktionen, wie wir sie gerade gehört haben, im Audiobereich. Also da waren ja ganz viele Ebenen, Soundebenen miteinander verwoben.
Und was die professionelleren Autoren betrifft, wie würden Sie denn die aktuelle Szene beschreiben und wie es ihr geht? Weil es ist ja, die öffentlich-rechtlichen Sender müssen sparen, bieten weniger Sendeplätze. Gleichzeitig sind aber durchs Internet und durch Podcasts ganz neue Plattformen entstanden und vielleicht auch ein neues Publikum.
Ja, ich glaube, dieser Umstand, den haben wir auch erlebt während unseren Einreichungen, dass zwar es bekannte und vertraute Plattformen bzw. Sender gibt, aber dass auch ganz viele versuchen, alternative Plattformen zu nutzen. Und dementsprechend haben dann, so empfand ich es dieses Jahr, Leute eingereicht, die zum Beispiel nicht vorher über eine Redaktion gegangen sind oder deren Arbeit nicht innerhalb eines Senders oder in Kooperation mit einem Sender entstanden ist.
Und ansonsten, ich meine, Sie machen das schon seit 4 Jahren, sind es im Wesentlichen alte Bekannte dann trotzdem unter den Radiomachern auch oder kommen jedes Jahr neue nach?
So, beides. Wir haben alte Bekannte, die man auch kennt, die ich kenne, einfach auch, weil sie auch längere Produktionen machen. Aber dann gibt es immer wieder Diamanten, die man entdeckt, die wegen des Themas einreichen, die die Plattform schätzen. Ja, Also es ist immer so ein bunter Strauß, sage ich mal.
Die drei Besten, die wir in dieser Sendung hören, die waren auch am letzten Abend des Dokumentarfestivals zu hören. Und dann wurde auch der Sieger bekannt gegeben. Wie geht's Ihnen? Wirkt so ein Stück ganz anders, wenn viele Leute um einen drumherum sitzen und mithören?
Ja, klar. Das ist wie Kinoerlebnis. Also das ist genau das Attraktive. Man erlebt ja den anderen oder die anderen. Also man erlebt die Reaktion, man teilt die Reaktion, manchmal schüttelt man sich im Sinne von, aha, die lachen jetzt, fand ich gar nicht witzig. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl, was eben nur der Kinoraum bei so einem Erlebnis bieten kann, weil wann hören wir uns schon mal gemeinsam Hördokumentationen an? Höchstens in der Familie, im Auto, maximal 5 Menschen. Aber zur Preisverleihung hatten wir 70, 60 Leute im Publikum sitzen, die konzentriert zugehört haben. Und da waren die Reaktionen zu hören, da ist Rascheln zu hören, da ist alles dabei. Und das macht ja diese Spannung aus, Hördokumentationen im Kino zu erleben.
Jetzt hören wir in der Radiosituation wieder den Platz 2, nicht angekommen von Susanne Franzmeier, die dieses Thema, worauf es ankommt, ganz lustig umgedeutet hat. Bei ihr kommt nämlich ein Paket an oder eben nicht.
Ich verschicke etwas, worauf es ankommt.
Entschuldigung.
So geht das doch, oder? Abschicken, in den Briefkasten werfen, zur Post bringen oder zur Packstation.
Kleiner Überfall.
Und dann kommt es beim Empfänger an.
Ich möchte so eine Kurzdoku machen über Postzusteller.
Sollte es jedenfalls.
Darf ich für eine Station mitfahren?
Ja, warum nicht?
Okay, super, danke.
Bei 2 meiner Tanten kam meine Weihnachtspost leider nicht an. Adresse, Postleitzahl und Porto stimmten.
Qualität werden einzelne Gespräche aufgezeichnet oder mitgehört.
Ja, schönen guten Tag, Franzmeier.
Und zwar sind mehrfach Briefe von mir nicht angekommen. Da wollte ich mal fragen, wie das kommen kann.
Ja, gerne. Ja, eine Nachforschung hätte ich nichts gegen einzuwenden.
Also, Formular online, wo finde ich das?
Wegen des Diebstahls und Verletzung des Postgeheimnisses ist gestern eine Frau aus Stur vor dem Bremer Amtsgericht verurteilt worden.
Während sie bei der Post arbeitete, hatte sie mindestens 18 Briefe aussortiert und mit nach Hause genommen. Alle waren mit Geld gefüllt, mit Scheinen im Wert von 5 bis 100 Euro.
Ich habe mal von solchen Durchleuchtungsgeräten gehört, mit denen mancher Postdieb die Briefumschläge nach Geldscheinen abscannt. Ein Gerücht?
Vielleicht gab's noch ein paar mehr, sagte die Angeklagte. Aber in denen habe kein Geld gesteckt.
Können diese Scanner zwischen Geldscheinen und Fotos unterscheiden?
Ach so, ja, und dann klicke ich mich da jetzt durch, ja?
Genau, es sind 3 Seiten, Absender.
Alles klar, ich versuch's mal.
Sehr gerne.
Ich habe jedenfalls noch nie Geld verschickt.
Man schickt kein Geld mit Briefen!
Der Verlust eines mit Liebe gestalteten Briefes ist aber nicht unbedingt weniger schmerzhaft.
Also Absender, ich bin Absender. Sendungsart?
Auch meine Tanten waren ganz enttäuscht.
Schreiben Sie möglichst detailliert den Inhalt der Sendung. Weihnachten.
Deshalb habe ich die Karte nochmal gebastelt.
Mit selbstgemachtem Fotomotiv.
Aber auch diesmal kam nichts an.
Absenderin mit
bei einer jedenfalls
Kindern auf Weihnachtsmannschlitten. Dazu einige Babyfotos.
Und ich schicke doch meine Weihnachtspost nicht als Einschreiben.
Datum der Einlieferung, was weiß ich denn? Ist natürlich blöd, wenn man es nicht genau weiß, an welchem Tag man es abgeschickt hat.
Wann ich die zweite Karte geschickt habe, weiß ich nicht einmal mehr ansatzweise.
Brisantes Testergebnis. Die Redaktion der Sat.1-Sendung Kerner verschickte 40 Briefe und Pakete mit Bargeld. Bei knapp einem Drittel der Empfänger kamen die Scheine jedoch nicht an.
Was ist eigentlich der lukrativere Job? Briefträger oder Paketzusteller?
Die Post nennt die Verlustquote irrwitzig, verspricht aber Aufklärung.
Machen viele Leute blöde Sprüche, wenn du so quer parken musst?
Ich weiß es nicht.
Neulich hat doch einer hunderte Pakete gehortet.
Du hast deinen Job.
Einfach nicht zugestellt.
Nein, frage so.
Der sitzt jetzt in U-Haft.
Herr Krause?
Ein anderer hatte gedacht, er könne das Paket einfach im ersten Stock auf den Balkon schmeißen.
Ich hab das Paket mal auf den Balkon, ja?
Ja, zugestellt,
oh,
oder?
Oh, nicht für Unjul, wa? Zugestellt.
Ist es anstrengend, der Job?
Natürlich, ja. Das ist schwieriger, ein Job sozusagen. Wir haben keinen Parkplatz und wir müssen Augen überall sein, ab und zu, ja.
Worauf es ankommt?
Ja, Postpaket.
Kundenzufriedenheit,
Mitarbeiterzufriedenheit,
Zuverlässigkeit. Pünktlichkeit. Würdige Bezahlung. Würdige Behandlung. Es muss doch möglich sein, das unter einen Hut zu kriegen.
Ich bin kein Roboter. Okay.
Nach 10 Minuten Formularrätseln schicke ich den Nachforschungsantrag ab.
Das Ganze jetzt noch für 3 andere mögliche Tage zu machen, an denen ich dir vielleicht den Brief abgeschickt haben könnte, habe ich keinen Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Nächstes Weihnachten schicke ich vielleicht einfach eine Rundmail.
So, Schluss.
Lieber Briefträger, ich frage dich, ist da nicht doch ein kleiner Umschlag für mich? Ich weiß doch, jemand hat mir Fotos geschickt und fand es schlimm, wenn jemand anders sie kriegt. Lieber Paketbote, sei so gut. Ich weiß, wie weh dir schon dein Rücken tut. Ich will auch nicht mehr so viel online bestellen. Doch bitte ich dich wenigstens einmal zu schellen. Liebe Post und alle Subunternehmen, ist euch das alles hier nicht unangenehm? Ein Anreiz dafür, dass man anständig sein kann, fängt bei fairen Arbeitsbedingungen an.
SWR 2 Tandem mit den besten Produktionen vom Kurzdoku-Wettbewerb beim Dokumentarfestival Karlsruhe 2019, das vor gut 2 Wochen stattfand, mit der Jurorin Carmen Beckenbach. Reden wir mal ein bisschen über Sie, Frau Beckenbach. Ihr beruflicher Weg begann mit dem Studium, könnte man sagen, Kunstgeschichte und Geschichte. Was hat Sie da als junge Studentin motiviert und interessiert?
Kunstgeschichte berührt mich in dem Sinne, dass Kunst mich berührt. Und darüber mehr zu erfahren und das Drumherum, die Geschichte dazu, das war für mich ausschlaggebend. Die Geschichte selbst, die lief immer so nebenher. Das ist beides mein Hauptfach, aber die Kunstgeschichte, da schlägt mein Herz schneller.
Wie kamen Sie dann als Kunsthistorikerin zum Hörspiel, zur Audiokunst, zur Hördoku?
Ah, ich bin gar nicht in dem Bereich aktiv. Also ich komme eigentlich aus dem Audiovisuellen. Das ist mein Fachgebiet. Also meine Magisterarbeit hatte als Schwerpunkt die Analyse eines Musikvideoclips Björk, All is Full of Love, der Regisseur Chris Cunningham. Und da sind wir ja schon mitten im Thema. Also sprich, die Bild- und die Musikebene spielen da eine ganz wichtige Rolle. Und dann danach ging ich als Mitarbeiterin des Zentrums für Kunst und Medien nach Karlsruhe, um im Bereich des Medienmuseums zu arbeiten. Und da sind auch ganz viele Arbeiten in der Sammlung, die sowohl auf visueller Ebene als auch auf akustischer Ebene funktionieren.
Wenn man auf Ihre Website klickt, carmenbeckenbach.de, dann findet man Links zu diversen Projekten. Eine gerade abgelaufene Medienkunstausstellung in Nürnberg mit dem Titel Rhein. Eine ab September in Reutlingen, Titel Kaltes Licht, bei der Künstler mit Schwarzlicht arbeiten. Wie wird man Kuratorin von so einer Ausstellung? Kommen die Projekte zu einem oder muss man die entstehen lassen erst?
Also die liegen schon zurück, eine längere Zeit. Die eine war in Nürnberg und da war es so, da konnte man Ausstellungsthemen einreichen. Mir war schon immer ein Anliegen, das Thema Putzen und Kunst miteinander in Verbindung zu bringen. Also es gärte in mir das Thema und da kamen ab und zu wieder Arbeiten, Künstlerinnen und Künstler dazu und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt gehe ich damit in die Öffentlichkeit und dann kam dieses Thema zustande und da war alles mit drin. Also sowohl das Putzen als solches, als auch die Metapher des Putzens. Die Schwarzlichtausstellung, da wurde ich angefragt, ob ich eine Ausstellung machen möchte und da wollte ich nicht thematisch vorgehen, sondern formal und habe dann Künstlerinnen und Künstler eingeladen, Arbeiten zu produzieren, explizit für das Thema Schwarzlicht. Also da war die Vorgehensweise eine ganz andere.
Gibt es bestimmte Themen oder merken Sie in Ihrem eigenen Oeuvre sozusagen als Kuratorin so einen roten Faden, wo Sie es immer wieder hinzieht?
Also was mich immer wieder berührt, ist der Umstand, wenn mein Herz angesprochen wird. Also ich bin ein Mensch, der sehr stark über das Gefühl funktioniert. Und genau diese Arbeiten treiben mich dann um. in positivem Sinne. Und das können, tatsächlich sind es auch sehr oft Audioarbeiten. Also die es schaffen, mich akustisch mit reinzunehmen und nicht nur visuell.
Bei diesem Björk-Video, das Sie ansprechen, da leuchtet mir das mit dem Herzen sofort ein. Da geht es ja um Liebe und beim Putzen aber jetzt nicht so direkt.
Stimmt, das Putzen hatte auch, da waren einige Themen dabei, da konnte man lachen. Es gab aber auch sehr politische Themen. Also ich bin ja noch Friedens- und Konfliktberaterin und war in Zypern für ein anderes Projekt und lernte da einen Künstler kennen, der in der grünen Zone eine künstlerische Arbeit verwirklicht hat, eine Videoarbeit. Und zwar in der grünen Zone Zyperns befindet sich der damalige Flughafen der Insel, der nicht mehr genutzt wird aufgrund der Zweiteilung der Insel. Und dieser Flughafen schmutzt vor sich hin. Und in einer 3-minütigen Arbeit putzt er wie wild diesen Flughafen, also den Warteraum, um genauer zu sein. Und es schäumt. Und alle, die sich auskennen, sagen, ach, total unprofessionell. Und die ganze Arbeit ist in einer Schleife. Also es wiederholt sich. Also nach 2 Minuten geht es wieder von vorne los und spricht man ihn drauf an, sagt er. Ja, genauso ist dieser politische Prozess innerhalb dieses Landes oder dieser Region oder dieses Konfliktes. Es wird viel Schaum gemacht und es wird viel gemacht drumherum und dann fängt es wieder von vorne an. Das hat mich in dem Sinne vielleicht nicht mit dem Herzen berührt, aber auf jeden Fall hat es mich berührt in seiner Einfachheit und in seiner einfachen Metapher, so ein politisches brisantes Thema dann doch auf den Nenner zu bringen. Das ist eine Arbeit von Herrn Savatsch.
Konfliktberaterin, sagen Sie so ganz beiläufig, das sind Aussöhnungsprojekte, glaube ich, kann man das nennen. Was machen Sie da?
Das waren Projekte in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband der Volkshochschulen. Und zwar sind die in bestimmten Regionen der Welt aktiv, unter anderem auch im Kaukasus. Da gibt es ja viele Probleme. In dieser Region, also zwischen Armenien und Aserbaidschan, zwischen Armenien und der Türkei, zwischen Georgien und Russland. Und innerhalb dieser Projekte versucht man auf der recht unteren Ebene Menschen miteinander in Verbindung zu bringen und diese dann einfach ins Gespräch kommen zu lassen. Und da war ich zum Beispiel beteiligt an einem Projekt, das nannte sich Speaking to One Another. Und die Idee war, 10 junge Menschen aus der Türkei treffen auf 10 junge Menschen aus Armenien zusammen. Und die wiederum, und da kommt die Geschichte wieder mit rein, verfolgen das Prinzip der Oral History, also der Zeitzeugenaussagen. Und nehmen diese auf und schreiben diese nieder. Und das war dann Teil einer Ausstellung, die ich betreute. Und die wurde dann wiederum in Zypern gezeigt. Das ist alles so. Mehrere Ecken hatte dieses Projekt, Station.
Und dann gibt es noch jeden Donnerstagabend in Karlsruhe eine Veranstaltung, die Sie leiten, die heißt Sprecht miteinander.
Ja, ist das nicht witzig? Ich finde es total witzig, dass ich ein Projekt 2015/16 hatte mit dem Titel Speaking to One Another. Und seit Mai 2018 bin ich Projektleitung eines Projektes in Deutsch, auf Deutsch, was sich da nennt, Miteinander sprechen. Und da treffen sich jeden Donnerstagabend um 18.30 Uhr im Internationalen Begegnungszentrum in Karlsruhe Menschen, die Deutsch erlernen und auf Menschen, die Deutsch sprechen. Und die sitzen an einem Tisch und plaudern miteinander.
Wie wird das angenommen?
Total gut. Also ich habe so im Schnitt, also so 30 bis 40 Menschen als Gäste und 20 Moderatorinnen und Moderatoren, die nicht alle immer da sind, klar, aber dann ihre Freizeit zur Verfügung stellen und dann mit allen Menschen, also mit Menschen aus der ganzen Welt plaudern. Also das kann ein chinesischer Student sein, brasilianisches Au-pair, isländischer Sänger, ein Herr aus Ghana, ein Flüchtling aus Syrien. Und die sitzen alle zusammen an einem Tisch, was per se ja schon eine Situation ist, die eher ungewöhnlich ist. Also dass man so vielfältig an einem Tisch zusammensitzen kann. Und dann werden über unterschiedliche Themen geplaudert. Ja.
Jeden Donnerstagabend in Karlsruhe. Mhm. Bei dem, was Sie von Ihrer Arbeit erzählen, sieht man schon den Zusammenhang und das Interesse, finde ich, am Dokumentarischen auch. Wie ist es jetzt beim Dokumentarfestival Karlsruhe? Was ist da für Sie, die Sie in der Auswahlkommission sitzen, so das Spezielle, das Interdisziplinäre vielleicht?
Ja, das ist es. Das haben Sie total gut auf den Punkt gebracht. Es ist aber überhaupt gar nicht selbstverständlich. Also wir sind ja mit dieser Interdisziplinarität einzigartig. Ich sag mal Deutschland. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass man alles gleichwertig behandelt, also sowohl den Dokumentarfilm als die Hördokumentation als auch die dokumentarische Installation. Also normalerweise, ich komme ja aus dem installativen Bereich, Kunstbereich, die Installation wird im Festival oftmals in einer Ausstellung gezeigt und dann laufen die Menschen da rein und fertig. Und bei uns ist es so, das ist ein eigener Programmpunkt, also zu einer gewissen Uhrzeit wird genau mit allen, die da Interesse haben, diese Arbeit zusammen angeschaut. Dann gibt es eine Pause, dann geht es ins Zelt zur Diskussion. Das ist unser Merkmal, dass wir die Diskussion alle in einem speziellen Zelt vor dem Kino besprechen. Und dann wird er auch nochmal mit dem Künstler oder der Künstlerin über die Arbeit gesprochen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das macht für mich überhaupt dieses Format aus. Also das macht auch den Reiz aus, warum ich da so lange dabei bin und warum ich es so als wichtig erachte. Die Wertschätzung aller Gattungen.
Einschließlich der Kurzdokumentationen. Mhm. Und wir kommen jetzt zum Platz 1 dieses Kurzdoku-Wettbewerbs im Rahmen der Docker. Und der Name des Autors wird regelmäßigen SWR2-Hörern vielleicht bekannt sein. Johannes S. Sistermans. Sein knapp 4-minütiges Stück trägt den Titel »Wenn Täter jetzt sagen«. Worum geht's?
Ich würde erst mal reinhören wollen. Es ist tatsächlich eine Arbeit, die sehr dicht arbeitet, mit Stimmen arbeitet. Und mehr möchte ich, glaube ich, gar nicht sagen. Nein.
Wenn Täter jetzt sagen, von Johannes S. Sistermans.
Ecke in der Tür sitzen. Das ist wochenlang nicht passiert. Wenn man dann gehört hat, dass die Schließer gegen die Eisenstangen und Platten ausgeschlagen haben, hat man dann gewusst, ob man gewollt vom Freihof.
Man hatte eigentlich nur mal die Chance, den Himmel zu sehen während des Freihofes oder des Freiganges. Da wurde aber dann über Signalanlagen immer dafür gesorgt, dass keiner den anderen sieht. Dann wurde immer allein einzeln die Treppen runtergeführt und kam dann in diesen Zwinger und es durfte keiner den anderen sehen.
Ziemlich willkürlich im Prinzip sollte man wohl. Das ist teils vielleicht nach Anweisung der Vernehmer, teils aber auch nach Bequemlichkeit des Wachpersonals sehr aussteigen in einen leeren Raum in der Nähe der Wache, diese totale Durchsuchung, wie sie dann so üblich war, und dann sofort in einen Vernehmungsraum. Und sofort Beginn einer Vernehmung mit mehreren.
Und wenn man aus der Zelle geholt wurde, dann hat man den riesen Schlüssel gehört und ein Riegel dazu knallte. Das hat heute noch im Ohr.
Ich konnte ja niemanden benachrichtigen, weder meinen alten Vater noch meine Frau. Ich war völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Und das ist schon erstmal schockierend, dass man sagt, wie kann man das mit den Menschen machen?
Ja, dann wurde immer wieder gefragt. Und man sollte über Freunde berichten, über Familien, über das private Leben. Man wollte eigentlich die Chance nutzen, um möglichst viele Informationen noch zu kriegen, die man so nicht hatte. Und geguckt, wo sind hier Schwachpunkte. Und dann haben sie halt entschieden, der ist widerspenstig, den lassen wir noch ein bisschen länger in der Zelle. Das ist gezielt versucht, jede Person so.
Zum Zellenleben ein ganz wichtiger Aspekt, den ich als schlimm empfunden habe, war ja diese Verfahrensweise, dass man beim Öffnen der Zelle immer definiert mit dem Rücken zur Tür stehen musste, Gesicht zum Fenster, Hände auf dem Rücken und sich erst bewegen durfte, wenn man aufgefordert wurde, sich umzudrehen.
Man wird ja nachts auch alle paar Minuten geweckt, in denen das Licht angemacht wird. Man hat also überhaupt keine Chance, zur Ruhe zu kommen. Man findet auch keine innere Stimme. Das ist ja das Schlimme. Man musste auch an der Grenze nicht auf den Flüchtling schießen, sondern man konnte schon die Weichen vorherstellen.
was ich zum Beispiel auch gemacht habe. Ich sollte also auch zur Grenze gehen und habe das aber klipp und klar dort gesagt, dass ich auf einen Flüchtling in der Badehose, der durch die Elbe schwimmt, nicht schießen könnte. Und damit war ich raus. Diese Möglichkeit hatte man. Deswegen finde ich, wenn die Täter jetzt sagen, sie könnten gar nicht anders, dass das eine Lüge ist.
Wenn Täter jetzt sagen, von Johannes S. Sistermans, Platz 1 beim Kurzdoku-Wettbewerb im Rahmen des Docker-Festivals 2019, mit auf Platz 1 gehoben von unserem Studiogast heute, Carmen Beckenbach, die in der vierköpfigen Jury saß. War das Stück auch Ihre Nummer 1? Haben Sie 10 Punkte vergeben?
Nein, aber es war meine Nummer 9.
Mit den 9 Punkten?
Ja, wir gehen da ähnlich vor wie beim Eurovision Song Contest. Also wir haben Punkte von 1 bis 10, die wir vergeben dürfen. Also ich bekomme nicht mit, was die anderen vergeben haben, beziehungsweise vergeben, sondern gebe meine Punkte alleine, einsam. Und Herr Sistermans Arbeit bekam die 9. Meiner Meinung nach bringt diese Arbeit es total gut akustisch auf den Nenner, wie beengt man sich fühlen kann in einem Gefängnistrakt, wie eng das dazugeht, was Freiheit für ein wichtiges Gut ist. Und er hatte bei der Preisverleihung darüber gesprochen, dass er nach Gera ging. Dort gibt es eine Erinnerungsstätte, Gedenkstätte für Opfer von also Menschen, die in diesem Gefängnis der Stasi untergebracht waren. Während der NS-Zeit war es auch ein Gefängnis. Und diese Menschen waren unter anderem dort inhaftiert, weil sie Fluchtversuche vorgenommen haben. Das kommt im Stück ja auch, man hört das auch. Das ist ja enorm vielschichtig, wie so viele Arbeiten von Johannes S. Sistermans, akustisch vielschichtig. Aber bei der Arbeit dachte ich selbst, ich bin jetzt gerade eingesperrt, ich kann hier nicht raus, ich bin hier kontrolliert. Deswegen war es für mich ein unabdingbares Anliegen, dass ich ihm viele Punkte gebe, weil das ist sowohl ein historisch wichtiges Thema, aber auch ein eigenes Thema, Freiheit, gerade auch heute ein wichtiges Thema. Und das nächste ist, es ist ja Teil dessen, was wir, finde ich, innerhalb Deutschlands gut machen und hoffentlich auch weiter gut machen. Das nennt sich die Erinnerungskultur, die wir mit drin haben. Also das Erinnern, das drüber reden, das nicht vergessen sollen. Und bei dem Stück kommt es eben dann noch dazu, dass wir durch das Akustische emotional eingefangen werden. In dem Sinne, dass wir nachempfinden, nachfühlen können, diese Emotion der Gefangenheit.
Wir sprachen vorhin schon über die Autoren, die so einreichen. Sistermans ist ein Bekannter, der auch schon öfter da bei den Siegern war. Aber es gibt auch Neulinge, haben Sie erzählt. Das heißt, man muss sich um den Nachwuchs da keine Sorgen machen, würde
ja,
ich sagen.
Nee, mache ich mir keine Sorgen. Der Doku-Blog bietet eben die Möglichkeit, niederschwellig, sage ich mal, einzureichen. Und auch wenn ich jetzt nicht die Expertin oder der Experte bin im Audiobereich, kann ich trotzdem einreichen. Und heutzutage empfinde ich auch die Apps bzw. Programme, Schnittprogramme, die zur Verfügung stehen, die sind ja dermaßen easy geworden, dass man da sich gar keine Sorgen machen muss. Also nee, mache ich mir keine Sorgen.
Klein, aber fein hat Spiegel Online das ganze Docker-Festival mal genannt. Was bedeutet, groß ist wahrscheinlich auch das Budget nicht. Wie schwierig ist es, so ein Festival durchzuführen und auch am Leben zu halten über die Jahre?
Es läuft sehr viel über Ehrenamt. Es läuft sehr viel über Menschen, die ihre Energie geben, die ihre Ideen geben und das mit viel Liebe. Also klein, aber fein ist ja was Positives, ne? Also in dem Sinne, dass man sich wohlgefühlt hat. Und dieser Wohlfühlraum entsteht nur, wenn ich Menschen habe, die auf einem ähnlichen Wohlfühllevel arbeiten. Und das, obwohl enorm viel über Ehrenamt funktioniert. Also wenn ich in der Auswahlkommission an 3-4 Wochenenden im Winter meine Freizeit verbringe, dann mache ich das aus der Liebe zur Gattung und der Liebe aber auch zu diesem Festival.
Und da sprechen Sie wahrscheinlich nicht nur für sich. Von daher klingt es, als würde es auch 2020 einen Docker- und einen Kurzdoku-Wettbewerb geben.
Na ja, natürlich.
Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ich freue mich total, mit Ihnen gesprochen haben zu dürfen.
SWR2 Tandem mit Carmen Beckenbach nachzuhören auf swr2.de/tandem. Und die andere erwähnenswerte Webadresse haben Sie gerade schon angesprochen, dokublog.de. Da kann man auch sämtliche der eingereichten Kurzdokus sich nochmal anhören. www.dokublog.de. Am Mikrofon heute war Bernd Lechler. Einen schönen Abend.